Die Inkarnation war Yagya, der Sohn des Prajapati Duchi und seiner Frau Akuti. Er herrschte in der Zeit während der Wechsel des Svayambhuva Manu und wurde von Halbgöttern wie seinem Sohn Yama und anderen dabei unterstützt. Erläuterung: Die Ämter, die von den Halbgöttern verwaltet werden, um die Ordnung in der materiellen Welt aufrechtzuerhalten, werden vom Lebewesen von hohem Rang anvertraut. Wenn es an solchen frommen Lebewesen mangelt, erscheint der Herr selbst als Brahma, Prajapati, Indra und so weiter und übernimmt die Verantwortung. Während der Periode des Svayambhuva Manu, die gegenwärtige Periode ist die des Vaivashvata Manu, gab es kein geeignetes Lebewesen, das das Amt von Indra, dem König Indralokas des Himmels, übernehmen konnte. Der Herr wurde zu dieser Zeit selbst Indra. Mit Hilfe seiner Söhne wie Yama und anderen Halbgöttern leitete Yagya die Verwaltungsangelegenheiten im Universum. Und wir lesen auch noch Vers 13. Ashtame meru devyam tu navajata urukrama darshayan vartmadiranam sarvashrama namaskritam. Also wer auch immer anschreibt, bitte beachte, wir haben auch noch Vers 13, dazu genommen. Die achte Inkarnation war König Rishabha, der Sohn König Nabis und seiner Frau Meru Devi. Mit dieser Inkarnation zeigte der Herr den Pfad der Vollkommenheit, dem jene folgen, die gelernt haben, ihre Sinne völlig zu beherrschen und den von allen Stufen der menschlichen Gesellschaft Achtung entgegengebracht wird. Erläuterung: Die menschliche Gesellschaft ist von Natur aus achtfach unterteilt, und zwar in vier berufliche Gruppen und vier Lebensstufen innerer Entwicklung. Es gibt demnach folgende Unterteilungen: die intelligente Klasse, die verwaltende Klasse, die produzierende Klasse und die Arbeiterklasse als die vier Unterteilungen beruflicher Tätigkeit. Und das Leben des Schülers und Studierenden, das Leben des Haushälters, das Leben in Zurückgezogenheit und den Lebensstand der Entsagung als die vier Ordnungen des inneren Fortschritts, die zum Pfad spiritueller Erkenntnis führen. Von diesen wird die Stufe der Entsagung Sannyas als die höchste angesehen. Und ein Sannyasi ist seiner Eigenschaft nach der spirituelle Meister aller anderen Stufen und Unterteilungen. Innerhalb des Sannyas-Standes bestehen vier weitere Stufen des Aufstiegs zur Vollkommenheit. Diese Stufen werden Kutichak, Bahudak, Paribrajakacharya und Paramahansa genannt. Die Paramahansa-Stufe des Lebens ist die höchste Stufe der Vollkommenheit. Diejenigen, die sie erreicht haben, werden von allen anderen Mitgliedern der Gesellschaft bewundert und geachtet. Maharaj Rishabha, der Sohn König Nabis und seiner Frau Meru Devi, war eine Inkarnation des Herrn und erwies seine Söhne an, dem Pfad der Vollkommenheit durch Tapasya zu folgen. Denn Tapasya reinigt die Existenz und ermöglicht es einem, auf die höchste Stufe spirituellen Glücks zu erlangen, das ewig ist und ständig zunimmt. Jedes Lebewesen sucht nach Glück, doch niemand weiß, wo ewiges und unbegrenztes Glück zu finden ist. Törichte Menschen trachten nach materieller Sinnenfreude als Ersatz für wirkliches Glück, aber solche verblendeten Menschen vergessen, dass zeitweiliges sogenanntes Glück, das man aus Sinnenfreude gewinnt, auch den Hunden und Schweinen zuteil wird. Keinem Tier, ob es nun im Wasser, am Land oder in der Luft lebt, fehlt es an Sinnenfreude. In allen Arten des Lebens, auch in der menschlichen Form, ist solches Glück zur Genüge erhältlich. Die menschliche Form des Lebens ist jedoch nicht für den Genuss solch billigen Glücks gedacht. Das menschliche Leben ist dazu bestimmt, ewiges und unbegrenztes Glück durch spirituelle Erkenntnis zu erlangen. Diese spirituelle Erkenntnis wird durch Tapasya, das freiwillige Aufsichnehmen von Bußen und Entsagung materieller Annehmlichkeiten, erreicht. Diejenigen, die es gelernt haben, sich materiellen Annehmlichkeiten zu enthalten, werden Dira genannt, das heißt Menschen, die nicht durch die Sinne gestört werden können. Diese Diras könnten in den Sannyas-Stand eintreten und allmählich auf die Ebene des Paramahamsa gelangen, der von allen Mitgliedern der Gesellschaft geehrt wird. König Rishabha verkündete diese Lehre und auf der letzten Stufe seines Lebens blieb er völlig ungestört von den Forderungen des Körpers. Dieses seltene Stadium sollte von allen verehrt werden und törichte Menschen müssen sich davor hüten, sie nachzuahmen. Diese Stufe. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devam Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavadi Vaskatyari Satarine Jaya Sri Vishnu Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srinivasadi Gauravaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Wir werden heute sprechen über Maharaj Rishabhdev. Er war eine Inkarnation oder ist eine Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes durch den König Nabi und seine Frau Meru Devi. Die Priester hatten sich bei einem Yagya um die gefallene Situation der Welt Gedanken gemacht und deswegen um eine Inkarnation des Herrn gebeten, woraufhin Maharaj Rishabhdev erschienen war. Er gab das Beispiel von einer völlig gelösten Persönlichkeit. Das heißt, dass er sich nicht einmal Gedanken darum machte, Kleidungsstücke anzulegen, sondern nackt durch die Welt ging. Er war eine Persönlichkeit auf der höchsten Stufe des Avaduta-Lebens. Ich muss allerdings sagen, das tat er, nachdem er ein Leben als König geführt hatte und dieses Leben dann, oder sagen wir mal, den Königsthron dann übergeben hatte und weitergegeben hatte. Und so, Maharaj Rishabhdev hat auf der letzten Stufe seines Lebens sehr viel Schmach erleiden müssen. Unverständige Menschen konnten ihn nämlich nicht richtig sehen. Manche haben auf ihn uriniert, mit Steinen nach ihm geworfen und die unwissenden Frauen, die immer was zu schwatzen brauchen, sind hinter ihm hergegangen. Also sagen wir mal so, solche Personen sind hinter ihm hergegangen. Er war immer begleitet sozusagen von einem Schwarm von seltsamen Leuten. So, trotzdem war er so gelöst, dass er sich nicht darüber Gedanken machte, in keinster Weise, und einfach völlig in seine eigene Meditation vertieft war. Er ging dann in einen Wald und es heißt sogar, dass er sich nicht einmal Gedanken machte, seinen Kot wegzukehren. Er lag in diesem Kot. Dieser Kot nun duftete, das muss dazu gesagt werden, über eine Strecke von 10 Kilometern nach Rosenduft. Ich war gestern auf einem Erkundungsgang mit einem Freund Krishnas durch Kreuzberg, um einfach mal so das soziale Milieu zu erfassen, in dem wir jetzt sind. Ich sah da einen Bauernhof mitten in Kreuzberg mit Schafen, Ziegen, Eseln und Schweinen. Und dann bin ich reingegangen in die Siedlung, diese Hundesiedlung, besser die Alternativsiedlung, die jetzt von Hunden übernommen wird, also zahlenmäßig. Und ging an der ehemaligen Mauer vorbei, schaute kurz in besetzte Häuser hinein und so weiter und so fort.
So, diese Menschen versuchen auch, sich loszulösen von einem bestimmten Lebensstil, den sie als unvorteilhaft erkannt haben, aber sind natürlich in keinster Weise qualifiziert, Kot zu produzieren, der 10 Meilen riecht nach Rosenduft. Die sind nicht in der Transzendenz verankert, und solche Menschen, die dies nicht sind, sollten niemals das Verhalten von dem Maharishi Rishabdev nachahmen. Sonst wird ein großer Fehler für sie kommen in ihrem Leben. Sie werden einen sehr asozialen Lebensstil pflegen und werden von sehr schlechten Eigenschaften angenommen, also sorry, sehr schlechte Eigenschaften annehmen. So, während ich das erzähle, seht ihr schon, wie ich mich im Bhagavatam nach einer anderen Illustration umschaue. Ich möchte euch heute die Geschichte von einem anderen Avaduta mitteilen, einer großen Seele, die von Prahlad Maharaj getroffen wurde, die ebenfalls so lebte wie Maharaj Rishabdev. Gelehrte Weise erzählen die Geschichte eines Gespräches, das einst zwischen Prahlad Maharaj und einem großen Heiligen stattfand, der sich wie eine Python ernährte. Prahlad Maharaj kam auf einer Reise durch das Universum, wobei er das Wesen heiliger Menschen studieren wollte, zum Ufer der Kaveri, wo es einen Berg gab, der Saya hieß. Dort traf er einen großen Heiligen, der über und über mit Schmutz und Staub bedeckt auf dem Boden lag, jedoch spirituell weit fortgeschritten war. Weder an den Handlungen dieses Heiligen, noch an seinem Äußeren, noch an seinen Worten, noch an den Merkmalen seines Vanashram-Status konnten die Leute erkennen, ob er dieselbe Person war, die sie einst gekannt hatten. War also der völlige Aufsteiger gewesen, Thomas. Man konnte nicht mehr verstehen, wer er war. Er sah zwar so aus wie eine bekannte Persönlichkeit, aber er war völlig ausgestiegen. Der fortgeschrittene gottgeweihte Prahlad Maharaj brachte dem Heiligen, der sich wie eine Python ernährte, Ehrbietung dar und verehrte ihn gebührend. Nachdem Prahlad Maharaj den Heiligen auf diese Weise geehrt und dessen Lotusfüße mit dem Kopf berührt hatte, stellte er ihm sehr unterwürfig folgende Fragen, um über ihn Näheres zu erfahren. Da Prahlad Maharaj nämlich bemerkte, dass der Heilige ziemlich dick war, sagte er: Mein lieber Herr, du unternimmst keine Anstrengungen, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber trotzdem ist dein Körper genauso wohlgenährt wie der eines materialistischen Genießers. Ich weiß, dass jemand, der sehr reich ist und nichts zu tun hat, dick wird, weil er isst und schläft und nicht arbeitet. O Brahmana, der du alles über die Transzendenz weißt, du hast nichts zu tun und deshalb legst du dich auf den Boden. Es ist auch offensichtlich, dass du kein Geld für Sinngenuss hast. Wie kommt es dann, dass dein Körper so dick geworden ist? Wenn dir meine Frage unter den gegebenen Umständen nicht unverschämt erscheint, so erkläre mir bitte, wie es dazu gekommen ist. Solche leise Sprache, nicht? Unter den gegebenen Umständen. O Herr, du scheinst in jeder Hinsicht gelehrt, befähigt und intelligent zu sein. Du bist ein sehr guter Redner und verstehst es, Dinge zu sagen, die das Herz erfreuen. Doch obwohl du siehst, dass die Masse der Menschen fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht, liegst du untätig da. Narada Muni fuhr fort. Prahlad Maharaj, der König der Daityas, der dem Heiligen auf diese Weise Fragen stellte, hatte ihn mit diesem Schwall von nektargleichen Worten für sich eingenommen. Und der Heilige antwortete dem wissbegierigen Prahlad Maharaj daher mit lächelndem Gesicht. Der heilige Brahmana sagte: O bester der Asuras, Prahlad Maharaj, dem hochstehende und zivilisierte Menschen Anerkennung zollen. Wegen deiner die eigenen transzendentalen Augen weißt du über die verschiedenen Stufen des Lebens Bescheid. Da du mit diesen Augen den Charakter eines Menschen beurteilen kannst, kennst du genau die Auswirkung des Annehmens und Ablehnens von Dingen. Das ist sehr wichtig, während wir in diesem menschlichen Leben leben. Wir müssen uns genau entscheiden, was wir annehmen und was wir ablehnen. Das fängt, dieses Annehmen und Ablehnen wird unser Leben entscheiden. Zum Beispiel das Essen. Was für eine Speise ich annehme und was ich für eine Speise ablehne, ist sehr entscheidend für meinen Lebenszustand. Oder was für Gedanken ich annehme und was für Gedanken ich ablehne. Was für eine Gemeinschaft ich annehme, was für eine Gemeinschaft ich ablehne. Was für ein Thema ich annehme und was für ein Thema ich ablege. Diese Entscheidung zu treffen, ist einer großen Bedeutung für jeden, der die menschliche Form des Lebens erlangt hat. Narayan, die höchste Persönlichkeit Gottes, das ist jetzt die Antwort, der alle Füllen vollständig besitzt, weilt im Innern deines Herzens, weil du ein reiner Gottgeweihter bist. Er vertreibt stets alle Dunkelheit der Unwissenheit, genau wie die Sonne die Dunkelheit des Universums vertreibt. Mein lieber König, obwohl du alles weißt, hast du einige Fragen gestellt, die ich gemäß dem, was ich durch Hören von Autoritäten gelernt habe, zu beantworten versuchen werde. Ich kann in dieser Situation nicht still bleiben, denn du bist genau die richtige Persönlichkeit, zu der jemand sprechen kann, der gereinigt werden möchte. Aufgrund unersättlicher materieller Wünsche wurde ich von den Wellen der materiellen Naturgesetze fortgerissen. Auf diese Weise ging ich in verschiedenen Lebensformen, verschiedenen Tätigkeiten nach und kämpfte so ums Dasein. Was für eine vortreffliche Poesie. Aufgrund von verschiedenen materiellen Lebenswünschen wird man weggerissen. Zum Beispiel einer möchte Tänzer werden, zu brillieren und wird im nächsten Leben dann geboren als Eunuch, wo er diese Eigenschaften völlig ausleben kann. Das heißt, also darin sieht man, wie zum Beispiel Wünsche, etwas zu erreichen, ein Wegziehen und in eine nächste Lebensform hereinziehen, wo man dann das Leben genießt oder erleidet. Ein anderer möchte gerne Stasi werden, also kontrollierender werden und wird Stasi und verübt so viele Grausamkeiten, sodass er im nächsten Leben aufgrund dieser Wünsche, die er ausgelebt hat, vielleicht irgendwo in Lateinamerika geboren wird, als ein Folterknecht von den Guerillas. Nicht? Ihr merkt, wie das Entwickeln von materiellen Wünschen sehr heavy ist. Es zieht einen praktisch von einer Situation in die andere. Im Laufe des Evolutionsvorganges, dessen Ursache fruchtbringende Tätigkeiten sind, die unerwünschter materieller Sinnbefriedigung entspringen, habe ich diese menschliche Lebensform erhalten, die einen auf die himmlischen Planeten führen kann, zur Befreiung in die niederen Lebensformen oder zur Wiedergeburt unter den Menschen. In der menschlichen Lebensform heiraten Männer und Frauen um der Geschlechtsfreude willen, doch die Erfahrung hat gezeigt, dass sie dadurch nicht glücklich werden. Da ich gesehen habe, dass sie genau das Gegenteil erfahren, habe ich aufgehört, materialistische Tätigkeiten auszuführen. Die wahre Lebensweise für die Lebewesen ist ein Leben voll spiritueller Glückseligkeit, welche wirkliche Glückseligkeit ist. Diese Glückseligkeit kann nur erlangt werden, wenn man alle materialistischen Tätigkeiten einstellt. Materielle Sinnbefriedigung ist nichts weiter als ein Trugbild. Ich habe über diese Angelegenheit nachgedacht und habe daraufhin alle materiellen Handlungen eingestellt. Nun liege ich hier. Sehr konsequent. Was meinst du, Mahadev? Auf jeden Fall, nicht? Der hat also eingestellt, dass, also eingesehen, dass materialistische Tätigkeiten einen nur verstricken, und hat sich dann nur so hingelegt und lag ab dem Zeitpunkt da. Was ist deine Meinung dazu, Thomas? Wir könnten das ja praktisch auch machen. Wir haben es warm genug, glücklicherweise. Wir könnten uns einfach jetzt in den Brahmacharya Ashram hineinlegen und einfach da so existieren. Bhakta Yaga würde vielleicht ab und an Prasada vorbeibringen. Oder auch nicht. Interessante Fragestellung, ne?
Wir haben noch nicht die Erfahrung gemacht, dass das wirklich wertvoll ist. Und deshalb möchten wir sowieso wenigstens
bleiben. Deswegen möchten, du meinst, selbst wenn wir da liegen im Brahmacharya Ashram, ja, wollen wir nur genießen.
Ja. Das ist auch schon mal ein bisschen Verfischung.
Ja, ja. Nice, ja. Thomas ist sehr philosophisch. Ja, das ist. Prabhupada erläutert dies sehr schön. Hier wird der Unterschied zwischen der Philosophie der Bhayavadis und der Philosophie der Vaishnavas erklärt. Thomas hat uns auch das praktisch schon erklärt. Sowohl die Mayavadis als auch die Vaishnavas wissen, dass man mit materialistischen Tätigkeiten nicht glücklich werden kann. Die Mayavadi-Philosophen, deren Schlagwort Brahma Satyam Jagan Mitya lautet, wollen deshalb keine trügerischen materialistischen Tätigkeiten mehr ausführen. Sie wollen jegliche Aktivität einstellen und mit dem höchsten Brahman verschmelzen. Doch gemäß der Vaishnava-Philosophie ist es nicht damit getan, lediglich alle materialistischen Handlungen einzustellen. Denn niemand kann sehr lange untätig bleiben. Und deshalb sollte sich jeder spirituellen Tätigkeiten widmen, die das Problem des Leidens in der materiellen Welt lösen werden. Es heißt deshalb, dass sich die Mayavadi-Philosophen zwar Mühe geben, materialistische Tätigkeiten einzustellen, um mit dem Brahman zu verschmelzen, und dass ihnen dies manchmal tatsächlich gelingen mag. Sie kommen jedoch wieder zu Fall und gehen materialistischen Tätigkeiten nach, weil es im Brahman keine Aktivität gibt. Weil der Mayavadi, der angeblich allem entsagt hat, unfähig ist, in Meditation über das Brahman versunken zu bleiben, wendet er sich erneut materialistischen Tätigkeiten zu, indem er Krankenhäuser, Schulen und andere ähnliche Institutionen eröffnet. Es genügt deshalb nicht, sich lediglich bewusst zu werden, dass man durch materielle Tätigkeiten nicht glücklich werden kann und dass man diese Tätigkeiten daher einstellen sollte. Man sollte materialistische Handlungen einstellen und sich spirituellen Handlungen zuwenden. Auf diese Weise wird das Problem gelöst werden. Spirituelle Handlungen sind Handlungen, die im Einklang mit dem Befehl Krishnas ausgeführt werden. Wenn man tut, was immer Krishna von einem will, handelt man nicht materiell. Als Arjuna beispielsweise auf Krishnas Befehl hin kämpfte, war seine Handlungsweise nicht materiell. Um der Sinnbefriedigung willen zu kämpfen, ist eine materialistische Handlung, doch auf Anweisung Krishnas zu kämpfen, ist spirituell. Durch spirituelle Handlung qualifiziert man sich für die Rückkehr nach Hause zu Gott und erfreut sich daraufhin auf ewig eines glückseligen Lebens. Die Genüsse der materiellen Welt sind alle nichts weiter als ein Trugbild, das uns nie wirklich glücklich machen wird. Die praktische Lösung besteht deshalb darin, materialistische Handlungen zu beenden und sich spirituellen Tätigkeiten zu widmen. Das ist, was uns gelehrt wird. Wir sind also nicht faul und ziehen uns einfach nur zurück, wie dieser Brahmana, indem wir die Lebensweise einer Python annehmen, was immer vorbeikommt, das akzeptieren wir, sondern wir beschäftigen uns aktiv im hingebungsvollen Dienst. Auf diese Weise vergisst die im Körper lebende, bedingte Seele, was in ihrem eigenen Interesse ist, denn sie identifiziert sich mit dem Körper. Das ist jetzt ein materielles Leben wieder. Weil der Körper materiell ist, neigt er von Natur aus dazu, sich von den mannigfaltigen Reizen der materiellen Welt bezaubern zu lassen. Als Folge davon erleidet das Lebewesen die Qualen des materiellen Daseins. Genau wie ein Hirsch aufgrund von Unwissenheit das Wasser in einer von Gras überwucherten Quelle nicht sieht, sondern an einem anderen Ort Wasser sucht, so sieht das vom materiellen Körper bedeckte Lebewesen das Glück in seinem Innern nicht, sondern läuft dem Glück in der materiellen Welt nach. Sehr schön, nicht? Das Lebewesen versucht, glücklich zu werden und sich von den Leid verursachenden Umständen frei zu machen. Doch weil die verschiedenen Körper der Lebewesen völlig unter der Kontrolle der materiellen Natur stehen, scheitern letzten Endes alle Pläne, einer nach dem anderen, die es in den verschiedenen Körpern schmiedet. Materialistische Tätigkeiten sind immer mit drei Arten von Leiden vermischt: Adhyatmika, Adidaivika und Adibhautika. Selbst wenn sich nach dem Ausführen solcher Tätigkeiten ein wenig Erfolg einstellt, stellt sich die Frage, was uns dieser Erfolg nützt. Wir werden immer noch Geburt, Alter, Krankheit, Tod und den Reaktionen auf unsere fruchtbringenden Handlungen unterworfen bleiben. Der Brahmana fuhr fort: Ich sehe tatsächlich, wie ein reicher Mann, der ein Opfer seiner Sinne ist, darauf versessen ist, Reichtümer anzuhäufen und als Folge davon trotz seines Reichtums und seiner Besitztümer an Schlaflosigkeit leidet, die von der Angst vor allen möglichen Dingen herrührt. Diejenigen, die materiell als mächtig und reich angesehen werden, sind immer voller Ängste. Die Ursache ihrer Angst sind die Gesetze der Regierung, Diebe und Halunken, Feinde, Familienangehörige, Tiere, Vögel, Menschen, die Spenden haben wollen, der Zeitfaktor, dem niemand entgehen kann, und sogar sie selbst. Auf diese Weise leben sie in ständiger Furcht. Wir haben einen Freund Krishna, liebenswürdig wie er ist, und der völlig unter diesem Syndrom leidet. Diejenigen, die als materiell mächtig und reich angesehen werden, sind immer voller Ängste. Die Ursache ihrer Angst sind die Gesetze der Regierung, Diebe und Halunken, Feinde, Familienangehörige, Tiere, Vögel, Menschen, die Spenden haben wollen, der Zeitfaktor, dem niemand entgehen kann, und sogar sie selbst. Auf diese Weise leben sie in ständiger Furcht. So nice, ne? Diejenigen Menschen, die intelligent sind, Bhima, sollten die Grundursache des Wehklagens, der Illusion, der Angst, des Zornes, der Anhaftung, der Armut und der überflüssigen Anstrengungen beseitigen. Die Grundursache all dieser Dinge ist der Wunsch nach unnötigem Prestige und Geld. Sehr nice. Der Wunsch nach Prestige, ich glaube, das ist etwas, was wir alle manchmal noch kennen. Und Geld, naja, das ist einfach, was man nicht so, höchstens für Krishna. Diejenigen Menschen, die intelligent sind, sollten die Grundursachen des Wehklagens, also die Prestige Sucht und Geldsucht sind die Grundursache für Illusion, Angst, Zorn, Anhaftung, Armut und überflüssige Anstrengungen. Das wäre sehr nice. Prabhupada spricht hier davon, wie Geld in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein ausgegeben werden sollte. Ein Sannyasi sollte eine Einrichtung haben, das ist davon, da spricht er von Srila Prabhupada, von sich selber, die dem Predigen von Krishna-Bewusstsein dienen soll. Für sich selbst braucht er kein Geld anzuhäufen. Sollte sich in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein Geld ansammeln, empfehlen wir 50% davon für das Drücken von Büchern zu verwenden und 50% für anfallende Ausgaben, besonders für Kosten, die der Bau von Zentren rund um die Welt mit sich bringt. Also wenn wir jetzt Geld haben, sofort verprassen, also für den Bau von Tempeln. Die Verantwortlichen der Bewegung für Krishna-Bewusstsein sollten in Bezug auf diesen Punkt äußerst achtsam sein. Andernfalls wird Geld, Wehklagen, Illusion, Furcht, Zorn, materielle Anhaftung, materielle Armut und unnötige harte Arbeit verursachen. Als ich allein in Vrindavan wohnte, versuchte ich nie, Mats oder Tempels zu bauen, sondern war vielmehr mit der kleinen Menge Geldes zufrieden, die ich durch den Verkauf von Back to Godhead verdienen konnte. Und auf diese Weise finanzierte ich meinen eigenen Unterhalt und auch den Druck der Literatur. Als ich in fremde Länder reiste, lebte ich nach demselben Prinzip. Doch als Europäer und Amerikaner anfingen, mir größere Mengen Geldes zur Verfügung zu stellen, begann ich Tempel zu bauen und Bildgestaltenverehrung einzuführen. Dasselbe Prinzip sollte immer noch befolgt werden. Alles Geld, das gesammelt wird, sollte für Krishna ausgegeben werden und nicht ein einziger Heller für Sinnenbefriedigung. Das ist das Bhagavad-Prinzip. Mahadev Prabhu, wenn du das nachlesen möchtest, also jetzt nicht, weil also ihr lacht, das hat nichts jetzt mit Mahadev zu tun, sondern mit seiner Aufgabe als Tempelpräsident. 7. Kanto, 13. Kapitel, Vers 34. Die Biene und die Python sind zwei hervorragende spirituelle Meister, die uns durch ihr Beispiel lehren, wie man zufrieden sein kann, indem man nur ein wenig ansammelt, beziehungsweise wie man an einem Ort leben kann, ohne sich fortzubewegen. Von der Biene habe ich gelernt, nicht daran zu haften, Geld anzuhäufen. Denn Geld ist zwar so gut wie Honig, doch jedermann kann seinen Eigentümer umbringen und es stehlen. Ich unternehme keine Anstrengungen, um irgendetwas zu erlangen, sondern bin mit all dem zufrieden, was mir von selbst in die Hände fällt. Wenn ich nichts bekomme, bin ich geduldig und gelassen wie eine Python und liege auf diese Weise viele Tage lang da. Manchmal esse ich sehr wenig und manchmal sehr viel. Manchmal ist das Essen sehr schmackhaft und manchmal geschmacklos. Manchmal wird mir mit großem Respekt Prasad angeboten und manchmal wirft man mir Essen achtlos zu. Manchmal esse ich tagsüber und manchmal nachts. Auf diese Weise esse ich, was ohne Mühe zu beschaffen ist. Nicht sehr nice, nicht sehr bewunderungswürdig. Ich bedecke meinen Körper mit dem, was gerade zur Verfügung steht. Beschere mir das Schicksal nun Lein, Seide, Baumwolle, Rinde oder Hirschhaut. Ich bin völlig zufrieden und gleichmütig. Manchmal liege ich auf der Erde, manchmal auf Brettern, Gras oder Stein. Manchmal auf einem Haufen Asche oder durch den Willen anderer, manchmal in einem Palast auf einem erstklassigen Bett mit Kissen. Der war völlig losgelöst. Der hatte verstanden, dass er nicht dieser Körper ist. Und der Körper, der sich um die Seele schloss und sich an die Seele einschloss, der wandelte sich. Mal war er König, dann lag er auf seidenen Betten, so weiß wie der Schaum von frisch gemelkter Milch. Manchmal jedoch war er einfach also im Körper eines Halotris und lag dann auf dem Haken. Eigentlich. Es ist immer so kalt und die Körperhaut reißt auf, weil so wird alles so spröde und man ist müde. Doch wir als die Bodhis sollten keine Unterscheidung machen. Sommer ist auch leidvoll. Hier sitzt, wenn die Sonne hier rauf knallt, auf diese schönen Fenster, das wird hier wie eine Brutstätte werden, wo wir japsend sitzen und uns überhaupt nicht konzentrieren können auf die Vorlesung. So, diese beiden Dinge, gut und schlecht, sind jedoch an und für sich nur eine Erfindung des Geistes. Was ist gut und was ist schlecht? Alles ist gleich schlecht. Wir leben in der materiellen Welt. Aber wir machen immer Unterscheidungen. So, wenn man sich zusammenreißt ein bisschen und in seinem Leben verzichtet auf diese Unterscheidung zwischen gut und schlecht, dann kann man das ins falsche Ego eingehen lassen. Ihr könnt es manchmal, es klingt vielleicht sehr theoretisch für euch, aber ich mache das, diese Meditation sehr oft in meinem Leben. Es gibt so viele Dinge, die man als schlecht bezeichnen könnte und so viele Dinge, die man als gut bezeichnen kann. Aber man macht diese Unterscheidung nur aufgrund einer fälschlichen Identifizierung. Wir sind nicht von dieser Welt, wir gehen hier noch ein bisschen durch, wir werden noch ein bisschen Leid sehen und ein bisschen Glück sehen, aber das ist das Verschmelzen im falschen Ego. Und dann sind wir fertig mit dieser ganzen Schweinkram des materiellen Daseins. Oh, das war jetzt ein ehrlicher Ausdruck vom Herzen. Ja. Das könnte ja auch ein bisschen dezenteres ausdrücken mit dieser Dualität des materiellen Daseins. Ein gelehrter, nachdenklicher Mensch muss erkennen, dass das materielle Dasein Illusion ist. Das ist nur durch Selbsterkenntnis möglich. Ein selbstverwirklichter Mensch, der die Wahrheit tatsächlich gesehen hat, sollte sich von allen materiellen Tätigkeiten zurückziehen und in Selbstverwirklichung verankert sein. Prahlad Maharaj, du bist zweifellos eine selbstverwirklichte Seele und ein Geweihter des höchsten Herrn. Du kümmerst dich nicht um die Meinung der Öffentlichkeit oder um sogenannte Schriften. Aus diesem Grund habe ich dir ohne Zögern die Geschichte von meiner Selbstverwirklichung erzählt. Nachdem Prahlad Maharaj, der König der Dämonen, diese Ausführung des Heiligen verdorben hatte, wusste er über die Pflichten eines vollkommenen Menschen Bescheid. Er verehrte den Heiligen daraufhin auf gebührende Art und Weise und nachdem er ihn um Erlaubnis gebeten hatte, brach er nach Hause auf. So, Heil Krishna. Ich wollte heute einfach nur mal vorlesen. Diejenigen von euch, die sich nicht konzentrieren konnten, sollten ernsthaft Änderungen in ihrem Leben ausführen. Einfach, dass sie mehr lesen, dann wird es für sie möglicher sein, sich auf die spirituelle Thematik zu konzentrieren. Gibt es irgendwelche Fragen hierzu? Rio de Janeiro.
Zu dem Streben nach Prestige.
Ja.
Das sind so im praktischen Leben, das Niveau ist. Was ist so der Unterschied zwischen dem Streben nach Prestige und dem, dass man versucht, den spirituellen Meister und die Nirodhis zufriedenzustellen?
Ja, wenn man Prestige haben will, geht es um einen selber. Man möchte selber gut dastehen, Anerkennung haben und Ansehen und dergleichen mehr. Wenn man jedoch den spirituellen Meister zufriedenstellt, geht es nicht um einen selber. Und man will dann sich wirklich bemühen, das Beste für den spirituellen Meister zu tun und ist da wirklich nicht im eigenen, sagen wir mal, ja, man vergisst sich selber dabei und seine eigenen Wünsche. Das ist der Unterschied. Prestige heißt Zaubertrick, der durch die Illusion hervorgerufen wird. Zumindest ist das die Übersetzung von diesem Wort, was glaube ich ursprünglich lateinischen Ursprungs ist. Die Zauberei ist, dass man glaubt, man würde dadurch glücklich werden, aber für jemanden, der Prestige erhaben will, der kann gar nicht glücklich werden. Der wird immer in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sein, sich immer leidenschaftlich bemühen um irgendwelche Ziele. Und was immer du tust, solange es von der Erscheinungsweise der Leidenschaft durchsetzt ist, wirst du leiden. Ganz gleich, was dabei herauskommt. Du machst sogar Nummer 1 werden. Die bedingten Seelen mögen sagen, Rio, du bist der tollste Schlagersänger oder der beste Mischer oder der beste Philosoph oder der beste irgendwas. Weil du in der Erscheinungsweise der Leidenschaft nach dem Ergebnis deines Handelns aus bist, deswegen wirst du nicht gewinnen können. So würde ich das beantworten. Ich habe gerade gestern darüber einen Aufsatz geschrieben. Mm-hmm. Petra, ich habe übrigens den Zettel für dich.
Ich heiße immer noch Heike.
Aber Heike, Entschuldigung.
Ja, ist schön.
Bitte vergiss nicht den Zettel. Der
ich vergesse nicht, ich denke ständig drin.
Gut.
Das, was du gerade vorgelesen hast, das entspricht oder so ein paar Gedanken, die ich hatte, als ich vor eineinhalb Monaten oder zwei Monaten die ersten Vorlesungen hier besucht
habe. Ja.
Und so mit diesem Gedanken, höhere, niedere Lebensformen, Wiedergeburt. Und da dachte ich mir irgendwann, was soll das? Es ist doch vollkommen egal, ob ich jetzt als Ameise oder als Regenwurm wiedergeboren werde.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich habe das dann so durchdacht und ich will dabei eigentlich auch was hinaus, was ich irgendwie wichtig finde. Nämlich, es wird immer gesagt, so die menschliche Lebensform, die sei die höchste aller Lebensformen. Mhm. Und wenn ich mir die Realität angucke, dann ist der Mensch irgendwie unter die Menschen, ne? Ist der HIV-Virus im kosmischen Gefüge, ne?
Ja, und, stimmt.
Ja, und dann denke ich, wieso sind die so eingebildet? Wieso denken sie, sie wären die Höchsten? Und wenn ich mir so einen Regenwurm angucke, der ist ein vollkommener Bhakti. Also der kann gar nicht aus so einer Harmonie, aus so einem Gehorsam auf, ne?
Ja.
Und dass er das tut, was richtig und was angemessen ist, ne? Kann der gar nicht rausfallen, ne?
Richtig, der ist in der Harmonie eingebettet sozusagen.
Ja, genau. Ja. Und die Menschen, das sind die totalen Zerstörer. Und da geben sich ganz viele Fragen daraus, ob der Regenwurm nicht ein besseres Karma hat als wir. Und inwieweit zum Beispiel dieses Karma der Menschen insgesamt mich persönlich betrifft. Also ich habe dann einfach auch gedacht, jetzt zu denken, wir sind die höchste Lebensform und so, das... man sollte immer sehr, sehr dankbar sein, ne?
Mhm.
Und wenn man jetzt irgendwie so persönlich Hare Krishna chantet und denkt, ja, ich meine spirituelle Seele, die geht jetzt zurück zu Krishna. Irgendwann dachte ich, es ist ein spiritueller Ego-Trip. Aber
ja.
Ich meine, die Frage ist auch, inwieweit wir von diesem Allgemeinen jetzt auch zum Beispiel mit Goldberg, inwieweit wir von diesem allgemeinen Karma betroffen sind.
Das ist eine sehr umfangreiche Frage, die du da stellst.
Ja, es kommt jetzt eigentlich. Ich habe das alles mal aufgeschrieben auch.
Ja.
Es ist nicht zu verunreinigen, was ich sage.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht.
Das. Und inwieweit wir uns überhaupt da loslösen dürfen, inwieweit wir überhaupt sagen dürfen, ich bin was Besseres, ich gehe jetzt diesen Weg, ich mache mich jetzt frei und das andere vergessen.
Ja.
Und weil wir das überhaupt dürfen auch.
Ja.
Also und so weiter.
Und so weiter, ja. Die Sache ist, die menschliche Lebensform bietet die größten Chancen. Doch wenn ein Mensch diese Chancen missbraucht, dann wird er tatsächlich zu dem, was du gesagt hast, dem HSV-Virus.
HIV. Oder,
wie?
HIV-Virus. AIDS.
Ja, AIDS-Virus. Er wird diesem AIDS-Virus im kosmischen Gefüge, wenn er diese Chance nicht wahrnimmt. Ein Mensch, der hat einfach viel größere Möglichkeiten als der Regenwurm. Der Regenwurm beispielsweise könnte nicht diese Vorlesung besuchen, noch könnte er diese wunderbare Literatur erstehen. Er würde wahrscheinlich nicht das genötige Geld haben dazu. Und dann auch lesen ist absolut schwierig. Und so weiter und so fort. So, gut. Nun, in der materiellen Welt ist es so, wenn man bessere Möglichkeiten hat, wird man normalerweise arrogant. Das sehen wir immer wieder. Zum Beispiel kann es gut vorkommen, dass die reichen Leute diese Schickeria bilden und dann auf andere nicht so reiche herunterblicken. Ich habe gestern auch auf unserem Kreuzberggang mit einem Diskothekenaufräumer gelesen, also der dort also gesprochen, der dort Glas aufräumt und der hat mir erzählt, viele Leute denken, ich bin ihr Diener und die versetzen mir schon mal gerne einen Klaps in der Diskothek, nicht? Weil man sieht es in dieser Welt immer wieder unter Menschen, so wie die sich höher einschätzen als andere, benutzen sie das, um grausam gegen ihre Abhängigen zu sein. Wenn ein Devotee das Gleiche macht, ach, die stinkigen Kamis, die sich nicht mal unter der Achsel waschen jeden Tag und so weiter und so fort, wenn er auf diese Weise reagiert, so ist er eigentlich kein richtiger Gottgeweihter. Wenn man ein Überlegenheitsgefühl entwickelt, so ist das auf einer sehr neuen Stufe nur der Fall. Mir ist klar, dass junge Gottgeweihte das manchmal machen. Junge Gottgeweihte sagen manchmal, na, die blöden Kamis, die haben ja überhaupt nichts drauf. Die können nur ein Teller Prasadam essen und ich kann zwei oder drei essen und so weiter. Aber das muss man den neuen Devotees einfach verzeihen. Die sind da einfach ein bisschen grün hinter den Ohren. Ein Gottgeweihter auf der höchsten Stufe, so erfahren wir, er wird niemals sich über die Lebewesen hinwegsetzen, sondern denkt sogar, jeder dient Krishna, außer er selber. So denkt er das. Das ist seine Sicht. So ein Kanishta Adhikari, ein Gottgeweihter, nicht so gut, wie ich das tue. Mein Dienst ist wie ein Kometenschwanz am Himmel, während ihr Dienst wie nach der Dunkelheit der Unwissenheit aussieht. Nicht? Immer ich und nie die anderen muss Töpfe spülen, nicht? Und so weiter. So, ob wir jetzt die Augen vom Schicksal der Welt schließen, ich würde sagen, wir sind die Einzigen, die was gegen das Schicksal der Welt machen könnten. Aber was du dort siehst an Form von Krieg, ist nichts anderes als schlechtes Karma. Dieses Karma kann nur durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes aufgelöst werden und nicht anders. So, unsere Bemühung ist sicherlich sehr klein, aber trotzdem sollte sie weitergemacht werden.
Die Frage war auch ganz exakt, ich glaube, es ist irgendwie so eine grundsatzphilosophische Frage auch.
Ja.
Kann einer erlöst werden, wenn das Ganze nicht erlöst ist, so ungefähr? Also,
aha, du meinst, erstmal müssen alle Leute Gottgeweihte werden, bevor du zurück zu Krishna gehen kannst. Ja, die Idee ist schon gut. Große Gottgeweihte beten sogar so, dass sie sagen, lass erstmal alle anderen zurückgehen, dann gehe ich zum Schloss. Vasudev Datta betet zum Beispiel so. Prahlad Maharaj betet für seinen dämonischen Vater so. Er soll zurückgehen. Aber was uns betrifft, wird so gefallen, Heike, wir müssen uns schnell um Barmherzigkeit bemühen, soweit wie möglich. Sicherlich, wir können zurückgehen, auch wenn andere Leute noch gefallen sind. Die Mayavadi-Philosophen sagen, dass weil alle Lebewesen eins sind, deswegen würden alle Lebewesen, wenn sie zurückgehen, gemeinsam zurückgehen. Doch unser Gegenargument ist, da gibt es ein Lebewesen, was zurückgegangen ist, ein paar Mayavadis, die sind befreit worden und Persönlichkeitsanhänger. Wenn jetzt jedoch alle Lebewesen eins wären, was machen wir denn noch hier? Dann wären wir ja auch zurückgegangen. Nicht? Aber sind wir nicht. Wir sind hier, produzieren jeden Tag 2 Kilogramm Kot und das ist irgendwie loswerden, um nicht zu vergiften. Nicht? So fühlen wir unser leidvolles Dasein hier unter den Gesetzen der materiellen Natur. Das ist Effekt. Gut, aber deine Ideen sind sehr nice. Heike, du solltest eine völlig entschlossene Vaishnavi werden, eine Gottgeweihte, die anderen wirklich hilft. Hier in Berlin, da ist viel Möglichkeit zum Helfen, weil einfach so viele Leute in diesem Siedetopf leben, nicht?
Ich her.
Kommst du her? Bist du eine echte Berlinerin?
Nein, aber ich bin, sag mal, eigentlich lange Jahre Kreuzbergerin.
Ach so, ja.
Ich kenne das alles.
Ja, ja.
Da gab es auch vorhin noch was. Du hast gesagt, die Leute, die irgendwie so versuchen zu leben, die ahmen jemanden nach. Aber sie ahmen niemanden nach. Sie versuchen, sich loszulösen. Ne? Sie versuchen, ja, was Besseres zu machen, aber sie wissen nicht wie. Und deswegen machen sie es mit Drogen. Und die Drogen, ja, machen völlig kaputt.
Ja, ja.
Aber sie ahmen niemanden nach. Aber
naja, unbewusst vielleicht, also bewusst vielleicht leben sie nicht so wie Maharaj Rishabdev. Ich habe das gesagt, weil es ist interessant, aus dem Verhalten von diesem Avaduta, Maharaj Rishabdev, hat sich eine Gruppe gebildet, die sozusagen die Ahnherren der modernen Hippies sind. Warst du mal ein Hippie? Ein bisschen vielleicht.
Ich war mal ein Punk.
Ein Punk, ja. Da gibt es, wenn man als Hippie lebt, dann hat man so das Gefühl, na, ich kümmere mich um gar nichts mehr, ich lebe so einfach so dahin, nimmt so die Verhaltensweise einer Python an. Wenn das Sozialamt mir was gibt, dann ist okay, wenn nicht, mache ich auch keine besondere Bemühung darum und so weiter und so fort. Das, die Armen im Grunde genommen, dieses Verhalten dieser selbstverwirklichten Seelen nach, die völlig losgelöst sind, aber unbewusst. Also es ist interessant, die Ahnherren der modernen Hippies, die sind eigentlich die Nachahmer von Maharaj Rishabdev, geschichtlich. So meinte ich das. Gut, wir haben jetzt ein natürliches Ende, glaube ich, gefunden für heute Morgen. Hare Krishna.